unsere Gesellschaft vergisst immer mehr und immer mehr, wer Gott ist und was er getan hat. Und das merkt man immer an so besonderen Feiertagen, an so Kirchenkalendertagen, in denen man eben Feiertage hat. Und das nimmt man ja auch gerne mit. So ein Feiertag, Pfingstmontag ist gut, nicht arbeiten gehen. Aber was ist das? Was ist Pfingsten? Was ist Ostern? Was ist Weihnachten? Und man macht so gerne diese Umfragen und jedes Mal aufs Neue schockiert über die Antwort. Wie wenig weiß man? Wie viel wissen, was ist Pfingsten? Ja, was feiern wir eigentlich? Wozu haben wir Zeit gekriegt, um darüber nachzudenken? Und ich denke, das ist, ich sag mal, in der Welt, das schockiert uns nicht, wenn die Welt es nicht weiß, was Pfingsten ist. Aber es ist schockierend, oder nicht alle Christen wissen auch, was Pfingsten ist. Was feiern wir an Pfingsten? Ja? Wir sagen, und damit tun wir recht, das Kommen des Heiligen Geistes. Wir sagen die Gründung der Gemeinde. Da haben wir auch recht, aber was bedeutet das wirklich? Wenn wir sagen, das Kommen des Heiligen Geistes, dann frage ich uns jetzt, war der Heilige Geist vorher nicht da? War der Heilige Geist vorher nicht da? Und da fängt es schon an. Ja? Wenn wir sagen, Pfingsten ist das Kommen des Heiligen Geistes, die Ausgießung des Heiligen Geistes, und da stehen wir auch in einer Spannung, und da möchte ich euch ein Stück weit jetzt in die Bibel mit hineinnehmen, und wir werden sehen, dass der Heilige Geist natürlich vorher da war und in vielfältiger Weise gewirkt hat. Aber was ist das Besondere? Warum heißt es in der Bibel, dass der Heilige Geist noch nicht da war und erst am Pfingsten gekommen ist, wo er vorher doch schon da war? Und das ist eigentlich, dahinter steckt eigentlich die Bedeutung von Pfingsten. Und wir machen oft den Fehler bei Pfingsten, dass wir aus Pfingsten zu wenig machen. Aber auf der anderen Seite auch genauso aus Pfingsten zu viel machen. Wir brauchen da auch von der Schrift eine klare Ausrichtung, was ist eigentlich Pfingsten? Und da möchte ich euch heute ein Stück weit hineinnehmen und mit euch ein bisschen erarbeiten. Ich bin ja mehr Lehrer als Prediger, und das ist gut, dass wir auch hier eine Abwechslung haben. Und da möchte ich heute euch in die Lehre des Heiligen Geistes mit hineinnehmen. Bevor wir das tun und den Text lesen dazu, möchte ich beten. Wir verherrlichen deinen heiligen Namen darüber, dass du dich uns offenbart hast in deinem Wort, dass du uns nicht in Unklarheit gelassen hast, dass du willst, dass wir wissen, was du tust, wer du bist, ja, und was das mit uns zu tun hat. Und ich möchte dich bitten, Herr, weil du es verheißen hast, weil dein Geist ausgegossen ist in unser Herzen, dass du uns in diese Wahrheit leitest, dass du uns lehrst, dass wir erkennen die Größe deiner selbst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du diesen Gottesdienst dazu beiträgst, dass du Freimütigkeit schenkst und Weisheit, auch das in rechter Weise auszuteilen. Herr, ich bin auf dich angewiesen. Das bekenne ich immer wieder. Du siehst mein Herz, dass ich das wirklich meine. Amen. Wir wollen lesen Apostelgeschichte 2, das ist der Text, das ist bekannt und aus mehreren Gründen bekannt. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes, das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Wir lesen das und dann wollen wir das ein Stück weit erarbeiten. Apostelgeschichte 2, die 1 folgende, das ist doch ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld dazu zu hören. Ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung. Wem es schwerfällt, zu folgen mit seiner eigenen, hört einfach zu. Ich bemühe mich, das gut zu lesen. Und als der Tag des Pfingsten erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstanden, kamen diese Menschen zusammen und wurden bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seinen eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten: Siehe, sind das nicht diese, die da reden, Galiläer? Und wir hören sie in jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder, Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa, Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und in den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin. Und die herweilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören, wie sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Was mag dies wohl sein? Das ist die Frage, die sie sich gestellt haben. Ein Phänomen ist aufgetaucht und sie stellen sich Fragen. Nicht eine Gruppe, eine große Gruppe fragt sich, was mag dies wohl sein? Die anderen aber sagen, die sind voll süßen Weines. Die sind betrunken, die sind durchgeknallt. Die wissen da nicht, was sie tun. Das ist unsere Ausgangssituation. Wir werden auch gleich auf die Antwort und auf die Erklärung von Petrus hören und schauen, wie Petrus das erklärt. Und das ist eigentlich die richtige Erklärung, um Pfingsten recht zu verstehen, was da eigentlich passiert. Aber erstmal mal als Ausgangssituation. Die Bibel lehrt uns, und Jesus sagt auch seinen Jüngern, sie sollen in Jerusalem warten, denn die Verheißung ist noch nicht da. Sie brauchen sie. Und sie sollen in Jerusalem bleiben. So wie Johannes es vorausgesagt hat, dass er mit dem Heiligen Geist taufen wird, so wartet bis diese auf diese Verheißung. Und das tun sie, das finden wir in Apostelgeschichte 1, 5, sagt es, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr werdet aber mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Also 40 Tage lebte Jesus, wandelte, bezeugte, 10 Tage haben die gewartet, weitere 10 Tage. Und nach dem 50. Eigentlich was Pfingsten bedeutet, ja, da kommt der Heilige Geist. In Kapitel 1, Vers 8 heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Auch hier spricht er in Futur, also in der Zukunft, sagt er, der Heilige Geist wird erst kommen. Und dieses Zeugnis finden wir immer wieder in Evangelien, vor allem Johannes der Täufer sagte, er wird kommen und wird taufen, also nicht jetzt, sondern wenn er kommen wird, wird das tun. Und in Johannes 7 finden wir eine ganz entscheidende Stelle, die auf der einen Seite eigentlich Klarheit bringen sollte, aber für meines Erachtens erstmal Verwirrung stiftet. Schaut mal in Johannes 7, Vers 38, 39. Da spricht Jesus und sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme in lebendiges Wasser fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn noch war der Geist nicht da. Das ist schon eine klare Aussage, die Johannes hier trifft, in Bezug auf das, was Jesus gesagt hat, sagt er, denn der Geist war noch nicht da. Warum? Weil Jesus noch nicht verherrlicht worden ist. Jesus war noch nicht verherrlicht, der Geist noch nicht da. Das sind solche Aussagen, der Heilige Geist wird kommen, wartet in Jerusalem, der Geist war noch nicht da. Und wir finden viele weitere Hinweise, dass der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, noch nicht da war. Und trotzdem stehen wir in der Spannung und sagen, aber die Bibel ist voll davon, auch vor Pfingsten über das Wirken des Heiligen Geistes. Und als Ausgangssituation möchte ich euch bitten, Johannes 20 aufzuschlagen, das ist der gleiche Apostel, der da schreibt, Johannes 20, Vers 22. Guckt mal, das geht bei uns ruckzuck, ihr müsst nicht mal blättern. Ich vermisse es natürlich, das Geräusch, das fehlt mir. Ich weiß nicht, ob das Ding ein Fluch oder ein Segen ist, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Johannes 20, 22. Für diejenigen, die eine andere Übersetzung haben, ist es ein Segen. Und ihre Brille vergessen haben. Johannes 20, 22. Und als er dies gesagt hatte, hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Spricht Jesus an seinen Jüngern. Vor der Auferstehung, nach der Auferstehung, vor der Himmelfahrt. Vor Pfingsten spricht er zu seinen Jüngern und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Er haucht sie an. Das sind solche Stellen, wo man und dann reibt man sich und liest man und denkt, ja, wie passt das eigentlich zusammen? Und wie es scheint, dass wir da einen Widerspruch haben. Ich will mal mit Absicht diesen Widerspruch noch ein bisschen verschärfen. Wenn ich so in die ersten Kapitel, meine Lieblingskapitel, wie gesagt, in der Bibel gehe, dann finde ich in Kapitel 1, dass die Welt durch den Heiligen Geist geschaffen ist. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ohne den Geist gibt es keine Welt. Gott hat die Welt durch seinen Geist geschaffen. Das ist sein Wirken. Das ist Genesis 1, die Verse 1 und 2. Der Geist ist der Geist der Schöpfung. Er wirkt. Er ist da. Wenn wir weitergehen, und ich mache das ein bisschen schneller aus Zeitgründen, da finden wir, dass dieser Geist nicht nur die Welt und die ganze Schöpfung geschaffen hat, also dass Gott durch seinen Geist, durch seinen Lebensodem, den er in den Menschen einblies, dass er die ganze Welt und die ganze Schöpfung geschaffen hat. Es ist auch, die Welt und die ganze Schöpfung wird auch durch diesen Geist erhalten, am Leben gehalten. Ob gläubig oder ungläubig, spielt keine Rolle. Dass wir noch existieren, dass die Welt noch da ist und in ihrer Ordnung und in ihren Bahnen läuft, dass Menschen noch leben und nicht an Ehererreger sterben und aussterben. Das liegt allein an dem bewahrenden Geist Gottes, an diesem Schöpfergeist. Wenn Gott seinen Geist, seinen Odemgeist zurückziehen würde, stirbt der Mensch. 1. Mose 6, ich glaube Vers 34 muss das sein. Und Gott sprach, das Herz des Menschen ist böse von Anfang an, von Jugend auf. Und mein Geist soll nicht länger mit ihnen rechten, heißt das eigentlich. In manchen Übersetzungen heißt bleiben. Das heißt nicht, dass der Mensch da geistig wiedergeboren war. Das ist erst in Jesus Christus. Sondern hier geht es um diesen Erhalten, an diesen lebenserhaltenen Odem Gottes. Lebenserhaltenen Geist Gottes. Und wenn Gott dieses Lebensodem, dieses Leben zurückzieht, stirbt der Mensch. Wenn ich euch eine Hausaufgabe geben darf, liest mal Psalm 104. Ist voll davon. Spricht über die ganze Schöpfung, über diese ganze Kraft Gottes, das Leben zu schaffen und sagt, wenn du dein Lebensodem zurückziehst, stirbt alles. Und das betrifft sowohl Gläubige als Ungläubige. Übrigens, das ist das Retterwesen Gottes. Er lässt regnen über Gläubige und Ungläubige. Das geschieht durch seinen Geist. Wenn ich so in den Nachrichten und vor allem beim Bäcker, wenn ich beim Bäcker stehe und sage, 4 Tafelbrötchen und früher waren es immer 10, jetzt sind es schon 4. Ja, und dann gucke ich und dann liegt so immer die Bildzeitung da. Und dann, wie oft dann so, ja, noch so und so viele Jahre und unser Planet wird dahin und die Sterne und die Kollision und all diese Dinge. Mag es schon sein. Aber ich bin fest davon überzeugt von der Schrift, wenn jemand ein Handy anhat, das wäre nicht schlecht, wenn ihr das ausschalten würdet, weil das hat was mit meinem Funksignal hier zu tun. Und dann knackst und brummt's. Ja. Wenn Gott, also die Welt wird so lange existieren, solange Gott sie erhält. Dann an dem Tag, wo er sagt, es ist vorbei, und den hat er schon beschlossen, dann bricht das Chaos aus. Dann, nicht früher. Deswegen kann ich, ohne naiv zu sein, im guten Glauben solche Nachrichten lesen und sagen, die Welt wird noch ein bisschen weiter existieren. Das Evangelium muss noch gepredigt werden. Also das ist, Gott erhält die Welt durch seinen Geist. Er ist am Wirken. Wenn der Geist nicht da wäre in dieser Welt, dann würde es uns nicht geben. Also ist der Heilige Geist da. Das ist der Geist Gottes, das Geist des Herrn. So wird er in der Apostelgeschichte, im Alten Testament vor allem genannt. Wenn wir dann weitergehen, 1. Mose 31, 2, dann spricht, sagt Gott, dass er einen Handwerker berufen wird, der die Stiftshütte nachbauen soll, die Mose im Himmel gesehen hat. Und es bedarf großer Handwerklichkeiten, all das zu tun. Und wie wird er das tun? Wie wird er das machen können? Ich werde ihm meinen Geist geben. Und durch meinen Geist befähigen, das ist übrigens heute genauso in der Gemeinde, genauso arbeitet Gott bis heute in der Gemeinde, und das schon im Alten Testament, am ersten Tempel, beziehungsweise noch an der ersten Stiftshütte, dann der Tempel. Gott befähigte, das könnt ihr nachlesen, aus Zeitgründen mache ich das nicht, sonst, ich habe viele Bibelstellen dabei, aber wenn es interessiert, könnt ihr das nachlesen, 1. Mose 31, ja. 1. Mose kann es ja gar nicht sein, 2. Mose, ist ja Exodus dann, ja, 2. Mose 31, Vers 2, da wird der Handwerker berufen mit einem komischen Namen, ich habe es jetzt nicht, wenn ihr noch einen Namen für einen Jungen sucht, dann könnt ihr mal danach gucken, das klingt ganz interessant. Und dann, nicht wenige meinen, auch in Bezug auf Pfingsten, dass zwar der Heilige Geist schon da, das geht ja um Ja, wie heißt er? Bezalel. Bezalel. Ja, kann man so nennen, wenn man will. Ja. Wenn wir in 4. Mose weitergehen, 4. Mose 11, und ich greife jetzt einfach mal so exemplarisch ein paar Bibelstellen auf, um euch zu zeigen, dass der Heilige Geist im Alten Testament genauso wirkte und genauso da war. Und übrigens, und jetzt kommt die nächste Stelle, nicht nur auf einzelne Personen, das ist oft so die Theorie. Im Alten Testament kam zwar der Heilige Geist, und zwar auf einzelne Personen, aber im Neuen Testament kam auf mehrere Personen. Das können wir so nicht stehen lassen oder nicht belegen, denn gedenken wir an die 70 Älteste von Mose, als Mose mit seiner Kraft am Ende war und die 70. Den Rat befolgt und die 70. Älteste einsetzt. Und dann, das schlagen wir auf, 4. Mose, 11, Kapitel 11. Da verheißt Gott und sagt, wie er diese 70 Älteste segnen wird oder begaben wird und ausrüsten wird. Und das geschieht genauso durch die Gabe des Heiligen Geistes. Auf mehrere, also mindestens 70 waren es da. Schaut mal in Kapitel 11, Vers 17 zum Beispiel. Und ich werde herabkommen, dort mit dir reden, und ich werde von deinem Geist nehmen, also jetzt nicht von dem Geist Moses, sondern von dem gleichen Geist, den Gott Mose gegeben hat. Ich werde von deinem Geist nehmen, der auf dir ist, das ist der Geist Gottes, und auf sie legen, damit sie mit dir an das Volk des an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr alleine tragen musst. Also Gott sagt, ich werde sie befähigen. Und schaut mal Vers 25. Und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihnen und nahm von dem Geist, der auf ihnen war, und legte sie auf die 70 Männer der Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, und jetzt ist ganz wichtig, weissagten sie, später aber nicht mehr. Eine ganz interessante Aussage. Und ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber ich sage, wenn wir das Ereignis am Pfingsten recht auslegen müssen, ist es so eine Stelle, die wir nicht übersehen sollten. Hier werden sie in Autorität durch die Salbung des Heiligen Geistes in ein Amt eingesetzt, befähigt, mit einem sichtbaren Zeichen, dass sie den Geist Gottes haben. Übrigens genauso wie der erste König. Und er war Saul. Und dann sagten sie, ja, ist denn Saul unter die Propheten gegangen? Weil, warum? Weil der Geist ihn begabt hat, begann er auch zu weissagen. Ja? Also das ist geschehen. Aber das waren nur, da waren es 68 dabei. Zwei haben verpennt, verschlafen, aus welchem Grund waren nicht dabei, waren außerhalb des Lagers. Und auch der Geist kam auch auf sie. Und ich möchte weiterlesen, Vers 26. Und zwei Männer blieben im Lager zurück. Also im Lager, die waren außerhalb, dann zurück. Der Name des Herrn, und der Name des einen war Eldad und der Name des anderen Medad. Da sind noch Alternativnamen. Und auf sie kam der Geist. Sie waren nämlich unter den Aufgeschriebenen, waren aber nicht zum Zelt hinausgegangen. Und sie weissagten, auch sie weissagten im Lager. Da lief ein junger Mann hin und berichtete es Mose und sagte, Eldad und Medad weissagen im Lager. Und Josua, der Sohn des Nun, der schon von seiner Jugend an der Diener des Mose gewesen war, antwortete, mein Herr Mose, halte sie zurück. Warum hat er das übrigens gesagt? Warum eifert Josua so viel Mose jetzt auf einmal? Das kann doch nicht wahr sein. Sie weissagen auch. Mose, wenn es so weitergeht, dann verlierst du an Autorität. Wie? Du bist doch der Gesalbte. Du bist doch von Gott Bevollmächtigte. Nicht sie, du, Mose. Mose eifert dafür, Josua eifert für Mose und springt in die Bresche und will da ihn schützen und ihn da bewahren. Und schaut mal die Reaktion von Mose, und die ist, der weiß mehr übrigens, manchmal habe ich, nee, das ist mit Sicherheit mehr als wir. Der weiß mehr als wir. Da heißt es, Mose sagte zu ihm, eiferst du für mich? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie lege. Mögen doch alle das haben. Oh, das ist mein größter Wunsch. Nicht nur ich, nicht nur die 70, alle sollen den Geist Gottes bekommen. Mose träumte von Pfingsten. Herrlich, oder? Er sah, denn auch er war ein Prophet. Also da sehen wir ganz stark schon, auch im Alten Testament, wir haben eine ganz klare Lehre des Heiligen Geistes. Wenn wir weitergehen, und jetzt mache ich etwas schneller, wir sind bei zum Beispiel in Buch Richter. Eigentlich eine tote Zeit. Eine gottlose Zeit eigentlich. Das sprachen wir neulich im Frauenkreis darüber, über die Richterin. Und wisst ihr, aber durch was wurden sie begabt und berufen, die Richter? Durch was für eine, ich frage mal andersrum, warum war Simson so stark? Warum war er so stark und hat die Türen da raus und die Pforten und niemand konnte ihn besiegen? Woher nahm er die Kraft? Nicht durch die prächtige Haare übrigens. Ja, da wäre ich ein sehr Schwächling. Also mir fällt immer raus und raus, immer weniger. Da muss ich in die Muckibude, das irgendwie aufzufangen. Es heißt in Richter, in Richter 13, 25, 16, 20 wird ihr sehen, dass er mit dem Heiligen Geist gesalbt war. Dass der Herr bei ihm und mit ihm war. Er war seine Kraft. Mit dem Abschneiden der Haare, das hat was mit Ungehorsam zu tun. Und dann heißt es in Kapitel 16, 20, und der Geist oder und das Geist des Herrn verließ ihn, oder der Herr verließ ihn. In der gleichen Art und Weise, wie er übrigens auch Saul verließ. Das finden wir in 1. Samuel 16, Kapitel 16, 14. Auch da verließ der Geist des Herrn Saul. Auch hier verlässt der Geist des Herrn Simson. Er war stark wie durch den Heiligen Geist. Liebe Geschwister, wir finden viel mehrere Hinweise im Alten Testament über das Wirken des Heiligen Geistes, dass er da war, dass er befähigte, dass er wirkte. Durch wen ist die Bibel entstanden, darf ich mal so euch fragen? Zum Beispiel das Alte Testament. Durch wen? Aus Menschen, die Menschen haben gedacht, das muss Gott sein und haben ihre Gedanken über Gott niedergeschrieben. Nein, wenn wir in 2. Petrus hineingehen, dann ist, also deutlicher geht es ja nicht. In 2. Petrus, ganz entscheidende Stellen, 1,21. Da heißt es, nein, 2. Petrus nicht, 1. Petrus. 1,21, denn niemals wurde eine Weisung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Niemals gab es eine Weisung von Menschen, von Gott her getrieben, durch den Heiligen Geist. Das betrifft nicht nur die Aposteln der neuen Gemeinde, sondern genauso auch die Propheten des Alten Testaments. Und darum, und das ist für mich eine herrliche Stelle, und die wirft bei mir war es so, dass die hat bestimmtes Denken bei mir einfach durcheinander geworfen und ich muss es neu prüfen. Meine Lehre über den Heiligen Geist, die Pneumatologie, musste ich überdenken. Schaut mal in 1. Petrus, Vers 10 folgende. In Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über an euch erwiesene Gnade weissagten. Also die Propheten suchten und forschten über das, was Gott ihnen offenbart hat, und zwar über die Rettung. Es geht um die Rettung der Seelen, das Evangelium, nichts anderes. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach vorher bezeugte. Also, abgesehen davon, dass es schon Wahnsinn ist, dass die Propheten im Alten Testament ganz genau Christus kannten und alles auf ihn geweissagt und gepredigt haben. Sie haben nicht über etwas gepredigt oder aus ihrem eigenen Leben und dann später war ein doppelter Sinn dahinter und man dachte, oh, guck mal, das können wir ja auch auf Christus anwenden. Nein, nein. Sie predigten von Anfang an Christus. Verkündigt wurde von Anfang an Christus. Und wie konnten sie das... Wie konnten sie Christus denn verkündigen? Wie konnten sie von den Leiden, von dem Sterben, vor all diesen Dingen wissen? Übrigens, die forschen nur bezüglich der Zeit, nicht bezüglich der Bedeutung des Inhalts. Auf was für eine Zeit der Geist, und jetzt schaut mal, der Geist, wo haben wir das? Ich gucke in meine Bibel, da kenne ich mich aus. Der Geist Christi, der in ihnen war, auch das sprengt ja unsere Theorie über, ja, der war nur auf den Menschen übrigens, im Alten Testament, im Neuen Testament ist er in uns. Wie könnten sie denn weissagen, wenn er nicht in ihnen war? Ich spitze nochmal zu. Wie konnten sie glauben, wenn er nicht in ihnen war? Denn kein Mensch kann glauben aus sich selbst heraus. Und ein Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und ein Mose glaubte und ein Isaac und ein Jakob. Denn Gott spricht nicht, ich war der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, oder? Sondern ich bin, das heißt, die leben und die leben ewig. Sie glaubten in der gleichen Art und Weise wie wir und die leben. Aber wie kann denn ein Mensch glauben aus sich selbst? Nee. Und wir wissen vom Neuen Testament nur durch den Heiligen Geist, wenn Gott es ihm offenbart. Liebe Geschwister, nicht nur im Alten Testament, im Neuen Testament, auch im Alten Testament ist das Wirken des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte, und jetzt kehren wir langsam zu Pfingsten zurück, argumentiert Petrus genauso. In Apostelgeschichte 1 belegt er diese Aussage oder diese biblische Wahrheit, würde ich sagen. Da heißt es, ich muss immer bei mir schauen, dann kann ich es, Silke, du musst so ein bisschen Geduld haben, gell? Apostelgeschichte 2, 1 ist besser, 1, Vers 16. Petrus benutzt ständig die Schrift, belegt alles von der Schrift, vom Alten Testament und sagt, ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat. Der Heilige Geist hat durch den Mund Davids geredet, aber er hat geredet und das ist die Schrift. Und das ist nicht so, dass der David einfach sein Leiden ansah und sein Sterben oder seine Schwierigkeiten und über sie geschrieben hat und nachhinein man sagen kann, oh guck mal, das passt ja auch auf Christus, Psalm 22 und all diese Psalm 2. Nein, nein, David wusste ganz genau, von was er sprach. Das ist Apostelgeschichte 2. Schaut mal Vers 30. Da er nun ein Prophet war, das ist der David, und wusste, dass Gott ihn mit einem Eid geschworen hatte, einen von seinen Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet. David hat schon von der Auferstehung des Christus geredet. David. Im Psalm 51, da ringt doch David mit Gott, weil er die Sünde begangen hat. Bathsheba. Und was ist sein Gebet in Bezug auf den Heiligen Geist? Herr, nimm nicht deinen Geist von mir, richtig? Das ist übrigens die andere Theorie, dass nämlich im Neuen Testament, im Alten Testament der Geist ging, im Neuen Testament bleibt er aber. Ja, ging er bei dem David, der Heilige Geist? Warum nicht eigentlich? Warum ging er nicht bei ihm? Übrigens, dann hätte er nicht vorauswissen auf den Christus gepredigt und weiter. Bis zu seinem Lebensende war er ein Prophet und sprach von Christus. Warum denn nicht? Weil er Buße tat. Weil er glaubte, nicht aus Werken gerecht zu werden, sondern aus Gnade. Das ist Römer 4 übrigens. Argumentiert Paulus ganz genauso. Zitiert er David und sagt, David wusste es von Anfang an, wie Gott Menschen rechtfertigt. Wie? Durch Offenbarung. Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Wenn wir so durchgehen, und es gibt noch mehrere Stellen, aber das müsste uns reichen. Nein, ich mache es nur, ich will euch mal, auf, gut, dass ich ein Skript habe, ganz schnell nochmal, um das nochmal intensiver zu machen. Vor allem, das ist Alttestament, aber wenn ihr in die Evangelien geht, vor allem Lukas, keiner hat mehr, nein, nicht mehr, aber Lukas hat ganz, ganz viel in seinem Evangelium über den Heiligen Geist geschrieben. Das ist ein Doppelwerk, Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium. Und dem geht das Wirken des Heiligen Geistes voraus. Er arbeitet das mit hinein und bereitet das im Prinzip vor, was in der Apostelgeschichte geschieht. Und in Lukas 1 wird uns berichtet, dass Johannes der Täufer wie zur Welt kommt? Vom Mutterleib an erfüllt? Mit dem Heiligen Geist. Und ich kann mich noch erinnern, in aller Ehrfurcht und an meinen Lehrer, das war eine meiner ersten Unterrichtsstunden an der Bibelschule und da stand er da und hat uns das gelesen und sagt, Gott sprengt so, also Gott macht etwas Dinge auch oft gegen sein Ratschluss oder das, weil wir sagen ja, nur nach Pfingsten ist man wiedergeboren, hat man den Heiligen Geist vorher nicht und hier haben wir einen schon, der mit dem Geist von Mutterleib erfüllt war. Und ich saß da und dachte, wow, der kannte sich gut aus. Heute sage ich, stimmt das? Ja, was war denn mit den allen anderen vorher? Hatten sie nicht den Heiligen Geist? Ein Mose, ein David? Hatten auch. Aber interessant, von Mutterleib an war schon, war er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wenn wir dann weitergehen in Lukas, das ist Lukas 1,15, können wir nachlesen. Was ist mit der Elisabeth? Als die Maria zu ihr kommt und die beiden Kinder hüpfen da, drehen durch im Bauch und die wird voll des Geistes, wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und was beginnt sie? Zu weissagen. Und übrigens, und das ist ganz, ganz wichtig, was weissagt sie? Jesus Christus, sein Kommen. Der Geist, das ist nur nebenbei, der Geist Christi oder der Geist der Bibel, der Geist des Alten Neuen Testaments ist ein christuszentrierter Geist. Er wird mich verherrlichen. Von dem Meinen wird er nehmen und euch geben. Und wenn er weissagt, dann weissagt er auf Christus hin. Wo das nicht geschieht, liebe Geschwister, da bin ich hart, vielleicht für manchen zu hart, aber da bin ich sehr vorsichtig und bezweifle, ob es der Heilige Geist ist. Denn der Geist ist ein Geist, der Christi-Geist, und er bezeugt Christus. In welchen Nuancen, in welchen Aspekten, das ist sehr groß. Aber es geht immer um Christus. Immer. Dieses Buch hat der Heilige Geist geschrieben. Und das ist Christus in Buchstaben. Für mich. Nicht nur in Buchstaben, sondern im Geist. Denn meine Worte sind Geist, sagt Jesus selbst. Also da Elisabeth finden wir. Was ist mit dem Zacharias? Die kommen hin und er sieht, nimmt das Kind und weissagt. Und da heißt es wieder, voll des Geistes weissagt Zacharias und spricht von dem Trost Israels, von dem, wo viele sich stoßen, fallen und wieder auferstehen werden. Er weissagt alles über Christus. Das ist Lukas 1,15, Lukas 1,41. Das ist Elisabeth, Lukas 1,67, das ist Zacharias. Zu schnell? Mit Bibelfersen zum Aufschreiben. Ah, kannst du bei mir nachher abschreiben. Lukas 2, 25, 26, 27. Das ist unmittelbar, ganz, ganz intensiv geprägt, unmittelbar wird uns berichtet von dem Weiteren. Und das ist Simeon. Und von dem heißt das sogar, das möchte ich euch vorlesen. Das ist super. Nee, andersrum. In Lukas 2. Normalerweise habe ich mir gesagt, zu Hause, ich werde keine Merkelchen mehr in meine Bibel reintun, weil ich war dann voll schnell da und dann waren die mit der Bibel aufgeschlagen, zu langsam. Und jetzt gibt es das Ding und jetzt bin ich zu langsam. Lukas 2,25 heißt es, schaut mal. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Er wartete auf den Messias, auf Christus. Warum denn? Und der Heilige Geist war auf ihm und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Das ist doch Wahnsinn. Er wartete, er durfte ihn sehen. Aber woher wusste das? Durch den Heiligen Geist. Und da geht es weiter, Vers 27, und er kam, ja wie denn, durch den Heiligen Geist in den Tempel. Und als er den Eltern das Kind Jesus herbei, Entschuldigung, und als die Eltern das Kind Jesus herbeibrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm er auch erst in seine Arme und lobte Gott und sprach und weissagt, ja, und spricht dann über Christus und über, schaut mal, Vers 31, dass du bereitet hast im Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung für die Nationen. Wahnsinn, Christus, der Messias, wird hier geweissagt, durch den Heiligen Geist. Und das müsste eigentlich schon reichen, aber der Höhepunkt der Geisteswirkung ist ja eigentlich bei wem? Wer wurde gesalbt mit dem Geist Gottes? Unser Herr selbst? Komisch, oder? Aber er nach der Taufe kann der Heilige Geist in sichtbarer, also wie eine Taube übrigens, da betone ich immer, lest die Bibel genau, nicht als eine Taube, sondern wie eine Taube und wie Feuerzungen, nicht als Feuerzungen. Kleine Wörtchen, aber wichtige Wörtchen. Aber er wird gesalbt und aus welchem Grund? Das ist Lukas 4. Warum wird Jesus Christus so öffentlich und sichtbar gesalbt mit dem Heiligen Geist. Dann heißt es, schaut mal in Kapitel 4, nach der Taufe. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte von Jordan zurück und wurde durch den Geist in die Wüste geführt, 40 Tage, um versucht zu werden. Durch den Geist. Zurück, nach der Versuchung kommt er auch wieder und kehrt wieder zurück. Und in Kapitel 4, 14 heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde sprach. Und dann geht er in seine Heimatsynagoge. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wo bin ich, was war meine Heimatgemeinde? Wo bin ich als Baby gewesen? Wie hieß es? Romanowka. Ja, da kann ich noch mich erinnern. Wenn ich da hingehen würde und hinstellen würde, gibt es die eigentlich noch? Ja, gibt es noch. Diese Leuchter noch nicht weggerückt. Also, die gibt es noch. Und der geht dann in so sein, da ist er groß geworden, geht da hin und dann gab es Schriftlesung. Und in der Synagoge wurde die Schriftlesung wie gehalten? Vers für Vers, Kapitel für Kapitel, in einem Jahr durch die Bibel. So, das ist die Schriftlesung gewesen. Also vorgegeben. Und Jesus geht hin und schaut mal, was er macht. Er durchbricht jede Tradition. Also, das erlaubt sich unser Herr. Ja. Da heißt es Vers 18, der Geist des, Vers 17, und es wurde in das Buch der Propheten Jesaja gereicht, war in der Reihenfolge, und als er das Buch aufgerollte, fand er die Stelle, er suchte, er blätterte wie ich, also in dem Fall rollte er auf und ging durch, fand er die Stelle, wo geschrieben ist, der Geist des Herrn ist auf mir. Ist auf mir. Warum? Weil er mich gesalbt hat, arme gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, zu schlagen, in Freiheit hinauszusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und übrigens, und alle sagten, wow. Sie sagten nicht, ja, das ist aber eine Anmaßung. Was beansprucht Jesus hier? Ich bin der Messias. Ich bin der Gesalbte. Ich bin der Gottesknecht aus Jesaja 61. Und die erstaunen. Und schaut mal, Vers 20. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu reden. Heute ist die Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade. Worte der Gnade. Da ist noch keiner aufgesprungen und sagt, oh, Gotteslästerung. Da wollte ihn noch keiner von der Klippe stürzen. Wann wollten sie ihn dann von der Klippe stürzen? Aus der eigenen Heimatgemeinde, in der er groß geworden ist. Das steht dann ab Vers 25. Ich fasse es kurz zusammen. Ab dem Moment, wo er gesagt hat, das Evangelium geht übrigens an die Heiden. Auch an die Heiden. Da drehen sie durch. Das wollen sie nicht haben. Dann stoßen sie auf seine Heimatsynagoge. Da ist er groß geworden. Ihr merkt, also das ist jetzt wirklich so ein bisschen rausgegriffen und die Bibel ist bis zu Pfingsten voll vom Heiligen Geist, vom Wirken des Heiligen Geistes, oder? Da wirkt er. Und da haben wir diese Diskrepanz, aber auf der anderen Seite, aber auch genauso in Lukas selbst, sagt er, wartet auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Ja, wie? Ja, ist entweder da oder ist er nicht da? So denken wir übrigens, gell? So treiben wir übrigens Theologie. Entweder oder. Und wenn wir es nicht verstehen, dann kann es nicht wahr sein. Dann stimmt es nicht. Können wir das auflösen? Und ich behaupte ja. Ich behaupte, die Auflösung liegt in der Bedeutung von Pfingsten. Was meint, wenn Jesus sagt, der Heilige Geist ist noch nicht da oder er wird kommen, obwohl er ja selbst auf ihm war und gewirkt hat bis dahin, Leben erhalten hat, Leben geschaffen hat. Was meint Jesus damit? Jetzt schlagen wir die Antwort von Petrus. Er gibt uns eine. Apostelgeschichte 2. Heute müssen wir viel Bibel blättern oder viel tippen. Also Apostelgeschichte 2. Schaut mal, Petrus gibt die Antwort ab Vers 14. Also da die gleiche Frage und die ist eine gute und wichtige Frage. Da stehen sie und sagen, was mag wohl dies sein? Was passiert hier eigentlich? Petrus aber stand auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu den Männern von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt. Dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Denn es ist die dritte Stunde, es ist sehr früh morgens und da war noch nicht geopfert und die hatten noch keine Gelegenheit zum Trinken, weil es gab noch keine Gelegenheit einzukippen. Die können noch gar nicht betrunken sein. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Das ist das, was verheißen ist. Leute, hier erfüllt sich das Alte Testament. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Das ist die Erklärung. Ich habe eine Frage an euch. Was haben alle Personen, die ich vorher erzählt habe, bis auf Pfingsten, also von Genesis 1, sage ich mal, an Beginn bis in die Evangelien hinein, bis Johannes am Schluss. Was haben sie alle gemeinsam? Alle. Es waren alle Juden. Der Geist war noch nicht so da, der war noch nicht verheißen. Für wen? Für die Nationen. So war er noch nicht da. Er war da. Aber nicht in diesem besonderen Auftrag. Nicht in diesem besonderen Wirken. Er war da. Aber er war begrenzt auf die Juden. Es sind alles Männer, alles Propheten gewesen, alle innerhalb Israels. Und das ist jetzt entscheidend. Schaut mal, Petrus sagt, es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde, das heißt ausschütten werde. Da liegt die Bedeutung, das ist nicht explizit mal da, mal da, mal da, selbst auf 70 geben. Nein, es wird in einer überströmenden Art und Weise Strömen des lebendigen Wassers werden fließen. Und auf wen? Das ist wichtig. Auf alles Fleisch. Nicht nur auf die Juden, auf alles Fleisch. Das ist der Grund, warum die Juden Jesus aus der Synagoge rausgeschmissen haben, als er gesagt hat, das Evangelium geht auf alle, zum allen Fleisch. Auch an die Heiden. Da kippt's. Da wird's gefährlich. Und dann untermauert Joel das oder durch die Weissagung und sagt, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, übrigens so ähnlich wie bei den 70 Ältesten, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und Ältesten und Träume haben und Knechte und Mägde, alle Arten, alle. Nicht so explizit hier jemanden, alle. Spielt keine Rolle. Pfingsten ist die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Nationen. Und wenn wir jetzt in Apostelgeschichte 2 zurückgehen, dann merken wir, was da eigentlich geschieht, was Pfingsten eigentlich bedeutet und warum auf einmal dieses Zungenphänomen kommt. Ich behaupte, das ist ein Sprachwunder, kein Hörwunder. Denn es heißt uns, wir hören sie reden, jeder, oder ich lese auf Vers 5, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Von jeder Nation. Und dann wird uns aufgelistet, eine Völkertafel. Und da, es beginnt bei den Parther und Meder und endet dann irgendwo bei den Kretern und Arabern. Zwischendrin finden wir auch Juden und Römer und alle. Und die wundern sich über die Galiläer übrigens. Das sind so nicht so die Hellsten gewesen. Jesus hat es nicht ohne Grund sich hier ausgesucht. In dem Schwachen ist er mächtig, haben wir letzten Sonntag gehört. Letzten? Ja. Bewusst. Und die staunen. Wir hören die in den großen Taten Gottes reden. Was sind die großen Taten Gottes? Zählen wir mal auf. Was ist die... Nennt man mir eine große Tat Gottes. Jesus, das ist die größte. Schon alles andere ist schon nicht mehr so toll. Herausführen aus Ägyptenland. Rettung aus der babylonischen Gefangenschaft. Das sind die Rettungstaten Gottes. Das heißt, sein Rettungshandeln. Sie verkündigen den rettenden Gott. Und jetzt interessant oder ganz wichtig, in allen Sprachen, nicht nur auf Hebräisch oder Aramäisch, in allen Sprachen, diese Botschaft müssen alle jetzt nun hören. Und wenn es heißt, die zu Jerusalem wohnen, dann bedeutet, in Vers 14 wird es noch deutlicher, er sagt, ja, von Judäa und alle, die ihr zu Jerusalem wohnen. Es bedeutet nicht, dass sie alle dort wohnten, denn übrigens, das sprengte den Rahmen. Am Passa waren sie da, die sind aus allen diesen Ländern dahergekommen, haben sich das versammelt, um das Passalam zu feiern, das Passafest. Hier wird ganz klar schon, Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, in dieser Art und Weise, was noch nicht geschehen, dass es auf alle Nationen kam. Aber wieso erst am Pfingsten? Wieso nicht vorher schon? Was musste vorher geschehen? Johannes 7, 29. Denn er war noch nicht verherrlicht. Und was ist die Verherrlichung Jesu? Da gehen wir Johannes 17. Vater, verherrliche mich, so wie ich dich verherrlicht habe. Und da hier geht es um Sterben, Auferstehen und zur Rechten Gottes setzen. Das ist die Verherrlichung. Das Erlösungswerk. Noch war es nicht vollbracht. Die im Alten Testament glaubten vorwirkend darauf, auf das, was geschehen wird. Sie verkündigten im Geist Christus, was für eine Gnade, Rettung passieren wird. Aber sie warteten übrigens alle noch darauf. Hebräer 11 als Hausaufgabe. Noch mehr lesen. Da heißt es, sie alle glaubten, dann zählt er die ganzen Glaubensheldenliste auf und sagte, und sie sind alle noch nicht vollendet worden, weil sie sollten nicht ohne uns übrigens vollendet worden sein. Sie warten noch darauf. 36, 34, 35, 36, so die Verse. Sie warten noch darauf. Auf was? Auf diese Zeit, weil die Grundlage noch nicht geschaffen war. Das Erlösungswerk musste noch vollbracht werden. Dass der Geist zu allen Menschen hingehen konnte, bedarf es erst des Werkes des Christus, dass er nämlich für alle starb, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Liebe Geschwister, Pfingsten ist die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Menschen. Und alle meine ich nicht 70 oder zahlenmäßig, alle meine ich Juden und Heiden. 1. Korinther, ich ein paar Belegstellen. 1. Korinther 12. In 1. Korinther 12, jetzt knackst du aber gewaltig, schaut mal in Vers 13. Das ist Pfingsten. Haben wir es hier. Denn in einem Geist, nicht mehreren, das ist bitte, in einem Geist sind wir und jetzt alle. Und jetzt ist die Frage, wer? Alle zu einem Leib getauft worden, das ist Pfingsten. Es seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Das sind alle. Nicht alle Menschen. Also in dem Sinne, denn es werden viele sein, die nicht in das ewige Leben hineingehen, oder? Das kann es ja nicht sein, alle Menschen als wirklich alle. Das ist ganz, ganz wichtig übrigens im Auslegen des Neuen Testaments. Wenn die Bibel von alle spricht, müssen wir... Ich behaupte, dass in den meisten Fällen geht es, wenn die Bibel von alle spricht sie von Juden und Griechen, Juden und Heiden. Das heißt, Gott hat sich nicht nur auf ein Volk begrenzt, sondern hat seine Gnade über alle Menschen ausgegossen, jedem zugänglich gemacht. Und das ist Pfingsten. Da ist weder Mann noch Frau, weder Sklave und so, Galater 3. Ja? Überall bei Paulus ganz stark. Das ist übrigens Epheser. Und das, egal, wir sind immer im Epheserbrief. Im Epheser, ich lese es euch mal das jetzt vor, aus dieser Perspektive, in Epheser 2, hört mal hin, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, also Epheser 2, Abvers 11, Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, also ihr wart nicht Juden, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus, was waren die ohne Christus? Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels? Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse, der Verheißung? Haha, die hatten keine Verheißung. Um welche Verheißung geht es hier? Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus uns beiden eins gemacht. Wer sind diese beiden? Juden und Heiden. Und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt und hat friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen, nicht zwei, liebe Geschwister, einen neuen Menschen zu schaffen. Und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Ich weiß, dass diese Aussage sehr steil ist und man muss sie überdenken und oder prüft es, aber ich will wirklich darauf hinweisen, es ist ein Leib, nicht zwei. Es ist ein Volk, nicht zwei. In Jesus Christus, in keinem anderen. Ich weiß, es ist, was ich sage, ist ein bisschen zugespitzt, aber ich sage es mit Absicht, um euch herauszufordern. Bei all der Liebe und bei all der Notwendigkeit und der Zieh-uns-Liebe, die da ist, und das sind Menschen genau wie aus allen Nationen. Wir dürfen genauso Christus wie wir auch. Wir sind in Jesus Christus alle gleich gemacht. Alle in den Ungehorsam eingeschlossen. Alle bedürfen der Erlösung. Alle gleich. Aber Gott wendet sich den Menschen nur über einen Weg und nur über eine Person. Das ist Jesus Christus. Und über keinen anderen. Es gibt nur ein Leib. Und das ist in Jesus Christus. Nicht zwei Leib. Es gibt nur ein Gottesvolk. Nicht zwei. Und wir haben das Privileg, wir Heiden, liebe Geschwister, wir dürfen nun dazugehören. Wir werden hineingepropft in diesen einen Leib, in dieses eine neue Volk. Ich sage das deswegen, weil wir dann unsere Endzeittheologie vielleicht auf diesem Punkt mal überdenken müssen. Die Lehre der Gemeinde. Gott wird dann die Gemeinde nehmen und sich wieder dem Volk auf der Art und Weise des alten Bundes wieder zuwenden. Es wird wieder einen Tempel geben, wird einen Opferdienst geben, der wieder dann. Ich frage euch ehrlich, also kommt nachher zu mir und macht mich da, attackiert mich, aber warum? Wieso die Rückkehr zum alten Opferdienst? Wieso ein anderes Volk, wenn es nur ein gibt? Ich habe dazu viele Fragen und zu wenige Antworten darauf. Aber das Herrliche, und jetzt lesen wir weiter, Vers 16. Und in beiden zu einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt. Euch, den Fernen, das sind wir übrigens hier, die ihr alle sitzt, es sei denn, wir haben ein paar Juden unter uns. Und Frieden den Nahen, das sind die Juden. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und nicht Bürger. So seid ihr Mitbürger Heiligen, der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus der Eckstein ist. Und jetzt, Vers 21, das ist das große Grande Finale. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Liebe Geschwister, das ist Pfingsten. Das ist Pfingsten. Der Heilige Geist kommt mit einer neuen Aufgabe, mit einer neuen Berufung, mit einem neuen Job. Nämlich Juden und Heiden zu einem Leib zusammenzufügen. Das ist das Besondere an Pfingsten. Das ist gigantisch. Und wenn wir das nicht, also wenn das nicht unsere Dankbarkeit, vor allem wir hier in Hirschlanden, das sind Heiden. Wenn das nicht wäre, liebe Geschwister, wir hätten keinen Anteil an diesen ganzen Verheißungen. Keinen Anteil an diesem guten Heiligen Geist. Keinen Anteil an den Verheißungen, den Segen, an der Rettung hätten wir nicht. Und ganz kurz, ganz schnell, wenn ihr dann die Apostelgeschichte lest, dann findet ihr genau das. Wie Jesus Christus durch seinen Geist seine Gemeinde baut. Anfangend in Jerusalem, dann wohin? Judäa, dann Samaria und dann Ende der Welt. Und das ist übrigens Apostelgeschichte. Und das ist eigentlich die Gliederung der Apostelgeschichte. Und Lukas schreibt auf und sagt, ich zeige euch, schaut mal, dass Gott begann damit für alle Nationen und das tut er jetzt. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann geht es durch die Apostelgeschichte. Bis wohin? Nach Rom. Und da darf ich mal so vorsichtig wieder formulieren, da geschieht Pfingsten immer wieder. Gucken wir mal Samaria an. Die kommen zum Glauben und dann heißt es, sie hatten noch nicht den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 8. Da muss man ja sagen, was. Da gibt es ganz viele Theorien und darauf werden auch übrigens viele Lehren aufgebaut von der zweiten Geisttaufe und all diese Dinge. Apostelgeschichte 8. Haben wir keine Lehre der Zweitaufe, sondern, wer sind die Samariter? Ein Mischvolk. Wer hat sehr große Schwierigkeiten mit ihnen gehabt? Die Juden. Erst als die Aposteln gehen aus Jerusalem, bekommen sie den Heiligen Geist. Warum denn das? Ist das die Notwendigkeit? Dann müssen wir alle in die apostolische Kirche gehen. Nicht, ja, die Neuapostolen. Denn nur durch die Aposteln bekommt man den Heiligen Geist, übrigens bei denen aus laut dieser Lehre. Warum geschieht das? Damit die Gemeinde in Jerusalem sehen kann, oh, auch die Samariter haben den Heiligen Geist. Der Geist wartet, bis die Apostel aus Jerusalem da sind. Es muss ihnen klar sein, die Samariter auch. Was ist mit Apostelgeschichte 10 bis 11, Cornelius? Er war ein römischer Heide, richtig? Und Gott muss Petrus dreimal zeigen, durch ein Tuch, das, was ich für rein gehalten halte, halt du nicht für unrein. Und dann geht Paulus zum Cornelius hinein und predigt und der Heilige Geist kommt und die sind aus der Beschneidung, sind alle aus dem Häuschen, da denken ja, sage mal, was passiert hier? Oh, auch die Heiden bekommen die gleiche Gabe, den Heiligen Geist. Und dann kommen sie zurück und kriegen sofort einen auf den Deckel. Petrus kriegt sowas auf den Deckel. Du bist zu den Heiden hineingekommen. Und Petrus sagt, Leute, das Gleiche, was übrigens an Pfingsten geschah, geschah da auch. Die gleiche Gabe, die sie bekommen haben, haben wir auch bekommen. Oh, dann hat ja Gott auch den Heiden Buße gegeben. Oh, da sind sie auch gleichwertig. Das Gleiche geschieht in Apostelgeschichte 19, Ephesus und so weiter. Hier geht es nicht um eine Reihenfolge. Übrigens, ihr werdet keine Reihenfolge finden. Ihr könnt nicht eine Reihenfolge ausmachen, wie und wann und wo der Heilige Geist kommt. Das kriegt ihr nicht hin. Das haben wir mit der Schule probiert, kriegen wir nicht hin. Gibt es nämlich keine. Es geht um eine Botschaft. Auch die Heiden haben den Heiligen Geist. Das ist Pfingsten. Das geschieht da. Gott gießt seinen Geist auf alles Fleisch. Und ich möchte da mit dieser einen Aussage aus Apostelgeschichte auch jetzt schließen. Und das wird Zeit. Schaut mal Apostelgeschichte 2. Das ist alles noch Joel. Vers 21. Und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das wird geschehen. Und dann habe ich bei mir ganz schön dick angemalt. Jeder. Das ist Pfingsten. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand der von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er ihn in die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Das ist das Evangelium. Wer an ihn glaubt, jeder wird gerettet werden. Ich hoffe, ich möchte euch wirklich ermutigen, das Neue Testament nochmal durchzulesen, so am Wochenende, wenn man Zeit hat. Und achtet mal auf jeder und alle und ihr werdet staunen, wie voll das davon ist. Wie voll das davon ist. Das ist Pfingsten. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir haben Anteil. Nicht durch Beschneidung, nicht durch ein Proselyt werden, nicht durchs Gesetz halten, durch Glauben an diesen einen Jesus Christus. Wir haben Anteil. Ist das nicht großartig? Ich hoffe für euch genauso wie für mich. Amen.